NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Kennen Sie sich in der griechischen Mythologie aus? Dort gibt es die Geschichte von einem jungen Mann, der dafür büßen muss, dass er die Liebe einer Frau verschmäht hat. Und seine Strafe ist groß. Es ist die unstillbare Selbstliebe. Narziss, so heißt der Mann, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt, es im Wasser zwar sieht, aber bis zu seinem Tod nie erreichen kann. Nach Narziss ist auch das heutige Phänomen des Narzissmus benannt, um das es diesmal in unserem Schwerpunkt in Logo geht. Bevor wir uns aber dem Narzissmus zuwenden, wollen wir noch einmal den Blick auf ein anderes Thema werfen. Denn der Skandal um die Tierversuche mit Affen für die Untersuchung von Autoabgasen hat viele Menschen schockiert. Die Tiere mussten Abgase einatmen, um mehr über ihren Schadstoffgehalt und ihre Wirkung zu erfahren. Ein grausames Experiment. Tierversuche sind in der Forschung allerdings kein Einzelfall. In Zeiten, in denen sich unsere Gesellschaft einerseits um mehr Tierwohl bemüht, werden andererseits in Deutschland etwa 3 Millionen Tiere im Jahr für wissenschaftliche Untersuchungen eingesetzt. Nach Alternativen dazu wird bislang noch viel zu selten gesucht. Davon sind Mediziner an der Charité in Berlin überzeugt. Weil sie das in Zukunft ändern wollen, bauen sie jetzt ein Institut auf, in dem Untersuchungsmethoden erforscht werden sollen, die die Tierversuche ersetzen können. Gabor Pahl mit Einzelheiten.
Axel Radlach-Pries lehnt Tierversuche nicht grundsätzlich ab. Er ist schließlich Dekan der Berliner Charité, der größten deutschen Universitätsklinik. Aber er sieht, dass von Alternativen zwar viel geredet wird, in der Praxis aber seiner Ansicht nach zu wenig passiert. Auch deshalb, weil Tierversuche noch immer als das Maß aller Dinge gelten.
Es gibt eine sehr starke Fokussierung zum Teil auf Tierversuche. Wenn ein jüngerer Wissenschaftler eine Arbeit zu einem neuen Mechanismus irgendwo einreicht, bei einem hochrangigen Journal, dann kann es durchaus sein, dass ihm gesagt wird, okay, du hast das jetzt mit einer alternativen Methode untersucht, aber richtig bewiesen ist das für uns erst, wenn du auch ein Tiermodell gehabt hast. Also es gibt viele Hindernisse dabei.
Wer heute einen Tierversuch durchführen will, braucht die Genehmigung einer Ethikkommission. Die prüft auch, ob es Alternativen gibt. Das können zum Beispiel Computermodelle sein oder auch Zellkulturen. Die kommen vor allem dort in Frage, wo untersucht werden soll, ob und wie giftig ein Stoff ist. Was richtet eine Chemikalie auf der Haut an oder schädigt ein bestimmtes Arzneimittel die Niere? So etwas kann man mit Kulturen von menschlichen Haut- bzw. eben Nierenzellen beobachten. Die Methode hat aber auch Grenzen, nämlich dort, wo es um Wirkungen auf den gesamten Körper geht. Aktuell, wie wirken Stickoxide auf die Lunge oder den Blutdruck? So etwas lässt sich nicht in Gewebekulturen untersuchen. Der Blutdruck ist ja nichts, was in einzelnen Zellen entsteht. Ein neueres Verfahren nennt sich deshalb Human on a Chip. Das sind kleine Mikrochips, etwa so groß wie ein Passfoto, die ganze Organe simulieren. Auf so einem Chip befinden sich abgegrenzte Bereiche mit menschlichen Zellen, so angeordnet, dass sie Miniaturmodelle von menschlichen Organen darstellen, sei es die Lunge, die Leber oder auch Nerven. Über winzige Schläuche kann man die dann mit Nährflüssigkeiten versorgen oder eben mit Chemikalien, die man testen will. Und es gibt auch schon Chips, auf denen mehrere dieser Miniaturorgane ihrerseits miteinander verbunden sind, sodass der Chip fast schon einen ganzen Organismus simuliert. Doch dass es solche Alternativverfahren gibt, bedeutet noch nicht, dass sie auch eingesetzt werden.
Sie müssen in der Breite verfügbar werden. Sie müssen ausreichend preisgünstig werden. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen diese Methoden auch kennen. Und all das ist noch nicht im ausreichenden Umfang erfolgt.
Als Ziel des geplanten neuen Instituts in Berlin nennt Pries die 3 R, die in der Diskussion um Tierversuche immer wieder fallen. Replace, Reduce und Refine, also Tierversuche vermeiden, verringern und verbessern.
Diese 3 Begriffe beinhalten auch, dass die Tierversuche, die ja nach wie vor notwendig sind, so gut gemacht werden, wie es eben möglich ist, sodass am Ende ein maximaler Nutzen für Patienten mit einem minimalen Schaden für Tiere oder maximalen Tierwohl verbunden werden kann.
Tierversuche verringern. Voraussetzung dafür ist auch, dass alle Tierversuchsstudien konsequent veröffentlicht werden, dass das vorgeschrieben ist. Heute sei es genau umgekehrt, sagt Axel Pries.
Sie machen einen Versuch und der führt nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Irgendein Medikament verhindert den Krebs nicht in dem Umfang, den Sie vorhergesehen haben. Und dann haben Sie riesige Schwierigkeiten, dieses Resultat irgendwo zu veröffentlichen. Und die negativen Ergebnisse verschwinden überwiegend in Schubladen. Dadurch besteht natürlich die große Gefahr, dass jemand anderes auf der Welt denselben Versuch wieder macht.
Auch das führe zu einem unnötig hohen Verschleiß an Versuchstieren. Tierversuche werden sich nie ganz ersetzen lassen, meint Pries. Alternativen zu Tierversuchen haben Grenzen, aber sein Ziel ist es, diese Grenzen immer weiter zu verschieben, sodass man von den 3 Millionen Versuchstieren pro Jahr in Deutschland runterkommt. Das Institut soll noch im Frühjahr eröffnen. Im Moment sucht Pries vor allem nach künftigen Mitarbeitern und entwickelt schon erste Forschungsprojekte. Die Suche nach Alternativen zu Tierversuchen passt sicher in die Zeit. Die führenden Forschungsgemeinschaften Leibniz, Helmholtz, Humboldt, Fraunhofer haben vor einigen Jahren schon die Initiative Tierversuche verstehen gegründet. Ziel war es, Überzeugungsarbeit zu leisten und gegen Vorurteile anzugehen. Auf die Initiative angesprochen, antwortet Pries:
Ich glaube, dass unser Ansatz im Grunde natürlich auch zum selben Ergebnis führt, aber über einen anderen Weg. Ich will nicht primär dafür argumentieren, Tierversuche zu verstehen und Verständnis dafür zu finden, sondern ich will auch die Personen, die den Tierversuchen gegenüber sehr kritisch sind, überzeugen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um Alternativen zu entwickeln. Und das ist etwas, was ich in der Vergangenheit in Deutschland nicht ganz als gegeben ansehe.
Das war ein Beitrag von Gabor Pahl.
Dans love song qui tourne, tourne, tourne around my head. C'est un love song qui tourne, tourne, tourne dans ma tête. Oh, un seul regard m'était si fort, si fort, si fort.
Die Musik, die Sie hören, kommt diesmal von Lionel Loueke und Celine Rudolph. Die CD heißt Obsession. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, dem Narzissmus, der gesteigerten Form der Selbstverliebtheit. Als Narzissten gelten Menschen, die besonders eitel, geltungssüchtig, egoistisch und arrogant sind. Und davon gibt es ziemlich viele. Aber ist der Narzissmus nur eine, zugegeben nicht besonders sympathische und sehr ich-bezogene Charaktereigenschaft? Oder möglicherweise auch eine ernstzunehmende Krankheit? Igor Nenadic, Forscher an der Universität in Marburg, hat eine der bisher noch wenigen Untersuchungen zu physiologischen Zeichen des Narzissmus im Gehirn der Betroffenen gemacht und ist dabei fündig geworden. Tatsächlich gibt es Beweise. Ich habe mit Nenadic darüber gesprochen. Sie haben in Ihrer Untersuchung gesehen, dass sich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung sogar im Gehirn bemerkbar machen kann. Wie?
Wir untersuchen mit Kernspintomographie oder Magnetresonanztomographie die Struktur des Gehirns und können dabei unterschiedliche Gehirnabschnitte analysieren in ihrem Volumen, in ihrer strukturellen Ausprägung. Und man hat in diesen 2 kleinen Studien tatsächlich gefunden, dass Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung in bestimmten Bereichen des Gehirns Volumenunterschiede, und zwar eher ganz, ganz geringe Reduktionen der grauen Substanz zeigen. Und das sieht man zum einen in einem Hirnabschnitt, der sich Inselrinde nennt. Das ist ein sehr alter Hirnabschnitt. Und zum zweiten einem Hirnsystem, das sich frontostriatales System nennt, das für einen ganz, ganz breiten Bereich sowohl kognitiver Funktionen als auch emotionaler Regulation zuständig ist.
Und Sie sagen, das ist ein Volumenunterschied. Da gibt es also ein größeres Volumen oder ein kleineres?
Da gibt es eine Tendenz zu einem kleineren Volumen. Worauf das beruht, wissen wir aber nicht.
Woher wussten Sie denn überhaupt, dass das ein Zeichen für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist?
Es ist in der Tat so, dass diese Studien einfach einen Vergleich zwischen Patientengruppen und gesunden Kontrollprobanden vorgenommen haben. Also im Mittel zeigen Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung solche Volumeneffekte. Und ein Problem in dieser Forschung, die sich gerade erst entwickelt, ist, dass wir von diesen Gruppenvergleichen nicht genau wissen, ob es die Störung selbst ist, die diesen Effekt macht, oder ob es ganz andere Effekte sind, vielleicht Begleitphänomene.
Wofür ist denn diese Hirnrinde überhaupt zuständig? Was passiert, wenn das Volumen reduziert wird?
Es ist tatsächlich so, dass dieser Anteil der Hirnrinde ganz, ganz viele Funktionen haben. Bei der Anterior-Inselrinde weiß man aus funktionell bildgebenden Studien, dass bei Aufgaben, die mit Empathie zu tun haben, das heißt bei Aufgaben, bei denen ich mich hineinversetzen soll in die Situation oder in das Gefühlsleben anderer Menschen, dass es zu Aktivierungen in dieser Hirnregion kommt. Und daraus hat man den Schluss gezogen, dass möglicherweise Funktionen wie Empathie eben ganz zentral in dieser anterioren Inselrinde verschaltet sind.
Wenn das Volumen dieser Hirnrinde reduziert ist, handelt es sich dabei um eine Veränderung oder haben die Betroffenen diese andere Gehirnstruktur schon seit ihrer Geburt?
Das kann man nicht eindeutig herausfinden. Es könnte sein, dass es tatsächlich etwas ist, was angelegt ist. Es könnte sein, dass es etwas ist, was sich entwickelt im Laufe des Lebens. Es könnte auch tatsächlich ganz andere Effekte, wie zum Beispiel vorübergehende Minderungen in der Durchblutung, darstellen. Wir wissen aus vielen anderen Untersuchungen, dass sich die Gehirnstruktur, zum Beispiel das Volumen in bestimmten Hirnregionen, auch über die Lebensspanne verändert. Nicht nur mit dem Altern, sondern auch zum Beispiel, wenn sich Veränderungen im Lebensumfeld ergeben, wenn Krankheitsepisoden auftreten und dass dieses Volumen der grauen Substanz nicht fix ist. Selbst wenn es durch genetische Einflüsse mitbestimmt wird, ist es immer so, dass es sich dynamisch über den Verlauf des Lebens auch ändern kann.
Insgesamt ist es schwierig zu sagen, dieser Mensch hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Gibt es psychische Hinweise?
Es ist in der Tat so, dass man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung nicht einfach sprechen würde, wenn jemand ein übersteigertes Selbstbewusstsein hat. Narzisstische Persönlichkeitszüge kann man tatsächlich auch bei vielen Menschen finden, die nicht an einer Persönlichkeitsstörung leiden. Bei der Diagnose ist es daher wichtig, sich einen Überblick über verschiedene Bereiche des emotionalen Erlebens des Betroffenen zu ermöglichen. Dafür gibt es sogenannte Diagnose-Checklisten. Es gibt beispielsweise die sogenannten DSM-Kriterien, nach denen man eine narzisstische Persönlichkeitsstörung nur diagnostizieren kann, wenn ganz bestimmte Symptome oder zumindest eine Mindestanzahl dieser Symptome nachgewiesen werden kann.
Und was sind das für Symptome?
Beispielsweise werden Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen häufig als sehr arrogant, überheblich oder sehr stark von sich eingenommen beschrieben. Häufig denken diese Patienten, dass sie in einer bestimmten Art und Weise einzigartig sind, besonders sind und dass sie eine besondere Behandlung verdienen oder aber sehr viel Bewunderung benötigen. Andererseits gibt es aber auch Symptome wie zum Beispiel ein Mangel an Empathie. Zusätzlich kommt vielleicht noch Neid dazu oder der Gedanke, dass andere Menschen auf den Betroffenen neidisch sind. Und es gibt auch eine Tendenz dazu, in zwischenmenschlichen Beziehungen sehr stark auf den Nutzen für sich selbst fokussiert zu sein. Also das ist tatsächlich eine Störung, also das, was wir landläufig als Erkrankung bezeichnen würden. Es geht nicht um einen besonders ausgeprägten Persönlichkeitszug, sondern es geht etwas, was man eben nach differenzierter Diagnose als Störung klassifizieren würde.
Aber leiden die Betroffenen darunter? Also die könnten ja auch so eine Selbstverliebtheit genießen.
Sie sind sehr schnell kränkbar, fühlen sich durch Kritik oder Äußerungen, die sie als vielleicht unangemessen wahrnehmen, zurückgesetzt. Und das löst bei Menschen mit einer narzisstischen Störung häufig ganz intensive Gefühle aus. Manchmal aber eben fast auch depressiv, ob einer solchen Kränkung.
Woran kann ein Mensch denn selbst merken, dass er nicht nur über ein gesundes Selbstbewusstsein verfügt oder auch leichte narzisstische Züge hat, sondern dass es sich bei ihm um eine krankhafte narzisstische Störung handelt?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn ist es ja tatsächlich so, dass es vielleicht sogar eher das Umfeld, also beispielsweise die Partner oder Arbeitskollegen sind, die vielleicht mehr leiden unter dem arroganten oder ausbeuterischen Verhalten eines solchen Menschen, denn die Patienten selbst.
Lässt sich so eine Störung dann behandeln?
Ja, in erster Linie geschieht es durch eine Psychotherapie.
Gibt es dann auch eine Chance, dass sich zum Beispiel die Gehirnstruktur des Betroffenen wieder zurückbildet?
Ich denke, dass solche Veränderungen in der Hirnstruktur zeitlich veränderlich sind. Und wir wissen tatsächlich aus Bildgebungsstudien bei anderen Erkrankungen, dass sich auch hirnstrukturelle Unterschiede bei bestimmten psychiatrischen Erkrankungen, zum Beispiel bei Angststörungen oder Depressionen, nach einer erfolgreichen Therapie wieder bessern.
Das war der Forscher Igor Nenadic aus Marburg.
Awanake, awanokorokose, alikeyo, kwatundo kunganda, awanake. estás andando aún en la
night. Ein geltungssüchtiger, egozentrischer, selbstgefälliger Mensch. Wer würde davon ausgehen, dass er in Wirklichkeit nicht nur einen unsympathischen Charakter hat, sondern unter einer ernstzunehmenden Persönlichkeitsstörung, dem Narzissmus, leidet? Immer mehr Psychologen und Psychiater, die genau das diagnostizieren, ist die Antwort darauf von dem Wissenschaftler Burkhard Voss. Seiner Meinung nach ist es nicht der krankhafte Narzissmus, der unter den Menschen zunimmt, sondern vielmehr das Kategorisieren und Pathologisieren von markanten Verhaltenszügen. Er selbst ist auch Psychiater und Neurologe und hält diese Entwicklung für gefährlich. Julian Theilen hat mit ihm darüber gesprochen, weil er herausfinden wollte, warum.
Trump, ein narzisstischer Exzentriker. Putin, Meister der Selbstinszenierung. Ach ja, und Erdogan, ein selbstgefälliger Paranoid.
Man sollte sich da doch zurückhalten. Also schillernde Politiker, die mögen durchaus problematisch sein, das will keiner in Abrede stellen. Aber die Etikettierung bzw. die Diagnosestellung, ob es nun Narzissmus ist, ob es paranoide Persönlichkeit ist, wie auch immer, die bringt uns ja nicht weiter.
Sagt der Wissenschaftler Burkhard Voss. Er fordert weniger Etikett, mehr Inhalt.
Man sollte das Verhalten des Einzelnen als solchen beschreiben, auf der Beschreibungsebene bleiben, statt irgendwelche Deutungsspielchen zu beginnen. Niemand hat etwas davon.
Denn keiner würde verhaltensauffällige Personen durch solche Spekulationen zur Psychotherapie bewegen. Im Gegenteil.
Es besteht die große Gefahr, dass man denjenigen Unrecht tut, dass sie sich gekränkt fühlen, diskriminiert fühlen durch diese psychiatrische Diagnosestellung. Und dann geht häufig gar nichts mehr.
Außerdem könnten verhaltensauffällige Menschen durch Krankheitsdiagnosen aus der Verantwortung für ihr Handeln genommen werden. Nach dem Motto, der ist krank, der kann nicht anders. Dass die Narzissmusdiagnosen zunehmen, habe andere Gründe.
Je mehr eine Erkrankung, insbesondere psychische Erkrankung, in den Medien dargestellt wird, umso mehr kommt es dann auch zur Diagnosestellung.
Also am Ende viel Wirbel um nichts? Narzissmus nur ein Modebegriff? Ganz so einfach ist es nicht, sagt Voss, denn es gebe schon Anzeichen dafür, dass narzisstisches Verhalten zugenommen habe. Grund: Facebook, Instagram und Co.
Also wir leben im medialen Zeitalter der Selbstbespiegelung, die digital ständig angetrieben wird.
Einen Avatar von sich zu haben, also eine virtuelle Kunstfigur, ist in der jungen Generation mittlerweile Standard. Schön herausgeputzt, gewürdigt mit Likes von Freunden, aber auch Fremden, die eigentlich nur fragen, wie präsentierst du dich, anstatt was macht dich wirklich aus? Hört man sich um, kann im Netz die Selbstreflexion in den Hintergrund geraten.
Im Internet wird das begünstigt, weil man einfach sich als Persönlichkeit ohne den Spiegel des anderen darstellen kann.
Man muss sich selbst als Marke vertreten, man muss sich selbst als Individuum darstellen und zeigen, dass man der Beste ist für den Beruf, für privaten Bereich und so weiter und so fort. Und die Darstellung im sozialen Netzwerk geht ja hin auch in diese Richtung, also dass man sich auch quasi dann da an den schönsten und schillerndsten Farben halt darstellt.
Auch der Wissenschaftler Burkhard Voss wertet die Selfie-Kultur als Zeichen für zunehmenden Narzissmus, aber eine Form des Narzissmus, die nicht krankhaft ist. Denn sich darstellen zu wollen, Anerkennung zu wünschen, sei weder gefährlich noch pathologisch. Einen gewissen Narzissmus trage nahezu jeder in sich. Krankhaft werde es erst dann, wenn eine Akzentuierung dieses Charaktermerkmals, wie der Psychiater sagt, in eine Persönlichkeitsstörung übergeht. Das sei aber nur dann der Fall, wenn der Betroffene erhebliche Probleme hat, den Alltag zu bewältigen.
Also wenn jemand jetzt ständig Probleme aufgrund dieser Charaktereigenschaften in der Familie hat, in der Partnerschaft hat, im Beruf hat, mit seinen Mitmenschen, dann kann man schon von einer Krankheitswertigkeit ausgehen.
Anders als viele seiner Kollegen geht Voss nicht davon aus, dass diese krankhafte Form des Narzissmus in unserer Gesellschaft zugenommen hat. Vielmehr habe sich der Zeitgeist geändert, sagt der Wissenschaftler. Das Individuum stehe in der westlichen Welt immer mehr im Vordergrund. Früher, da wurde sich zurückgenommen, für das Glück der Familie, bloß nicht zu viele Ansprüche ans eigene Glück stellen. Manche, wie diese junge Mutter, sind froh, dass diese Zeiten vorbei sind.
Ich möchte jetzt nicht mein Kind so aufziehen, wie das vor 100 Jahren war.
Sagt aber auch,
wir kreisen um unsere Kinder sehr und geben ihnen, glaube ich, das Gefühl, das Zentrum unseres Lebens zu sein. Und das führt dann unweigerlich dazu, dass sie ein sehr gesteigertes Selbstwertgefühl haben.
Wie viel Selbstvertrauen, Egozentrik und Selbstdarstellung ist gesund? Dafür gibt es wohl kein Rezept. Wie hoch die Dosis am Ende auch ist, Burkhard Voss ist sich sicher. Eine Krankheit sollten wir darin erstmal nicht sehen.
Julian Thein berichtete. Nicht jede Form der Selbstliebe ist unbedingt mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gleichzusetzen, wie wir in dem Beitrag eben gehört haben. Und die Zeichen dafür, dass es sich in dem jeweiligen Fall tatsächlich um eine Störung handelt, sind eher fließend. Nach den Ergebnissen einer neuen Narzissmusstudie von Forschern an der Charité in Berlin treten allerdings solche Zeichen in bestimmten Gesellschaften häufiger auf als in anderen. Je westlicher sie geprägt sind, desto mehr neigen die Menschen zum Narzissmus, so das Ergebnis der Studie. Demnach tragen auch die Menschen, die in alten Bundesländern Deutschlands aufgewachsen sind, öfter narzisstische Züge als diejenigen, die in der ehemaligen DDR groß wurden. Annette Eversberg über die neue Narzissmusstudie aus Berlin.
Narzissmus, ein Phänomen, das in verschiedenen Gesellschaften und Kulturen unterschiedlich stark vorkommt, aber auch unterschiedlich bewertet wird. Während einige Wissenschaftler die übersteigerte Selbstliebe für einen charakterlich individuellen Zug von manchen Menschen halten, sprechen andere von einer zunehmenden Krankheit der Menschen. Manchmal wird sogar von einer narzisstischen Epidemie gesprochen. Das Ausmaß des Narzissmus ist allerdings auch davon abhängig, am Beispiel welcher Gesellschaft er erforscht wird, sagt Stefan Röpke von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin.
Die eine Reihe von Studien sind alles vor allem so amerikanische Studien, wo man über Generationen hinweg immer wieder bestimmte Eigenschaften, Verwendung, wie oft verwendet man das Wort ich, mein versus wir, unser, Songtexte wurden analysiert oder halt diese Fragebögen ausgefüllt, wo man gesehen hat, dass was man Narzissmus zählt, nimmt zu, darum halt es gäbe diese Epidemie. Und dann gibt es noch so kulturvergleichende Studien, da hat man vorwiegend sich asiatische Kulturen angeschaut und dann Kulturen westlicher Prägung und dann in diesen Studien finden konnte, dass diese westlich geprägten Länder narzisstischere im Mittelwert Menschen haben als die kollektivistisch asiatischen Länder.
Sind Menschen in den westlichen Gesellschaften selbstverliebter als in anderen? Und wie ist das in Deutschland? Neigen die Menschen, die im Westen des Landes aufgewachsen sind, mehr zum Narzissmus als die aus den östlichen Bundesländern, die früher zur DDR gehörten? Dem wollte Stefan Röpke gemeinsam mit der Psychotherapeutin Aline Vater und anderen Kollegen nachgehen.
Die in Westdeutschland geborenen Menschen verfolgen eher so kapitalistische Prinzipien. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dass das Individuum sich in den Vordergrund rückt, um eben bestimmte Vorteile zu bekommen. Also da ist der Leistungsgedanke auch ganz prägnant. Und in Ostdeutschland war es ja eher so, dass man sich über die Gruppe definiert hat. Also da war es nicht so wichtig, sich hervorzutun, sondern eher die Gruppe voranzubringen.
Für ihre Untersuchung werteten die Wissenschaftler die Aussagen von mehr als 1000 Menschen in einer anonymen Umfrage aus. Dabei ging es den Forschern auch um das Selbstwertgefühl und die Selbsteinschätzung der Befragten und ihr Bedürfnis nach Bewunderung von anderen. Das Ergebnis: Die Menschen aus dem Westen Deutschlands waren narzisstischer als die aus den Bundesländern im Osten. Zumindest traf das auf diejenigen zu, die vor dem Fall der Mauer geboren waren. Aber erstaunlich war für die Wissenschaftler noch ein anderes Ergebnis. Die älteren Befragten aus den Bundesländern im Osten hatten dennoch ein höheres Selbstwertgefühl als die aus dem Westen.
Wenn Sie in einer Gesellschaft aufwachsen, wo es heißt, die Maxime ist, mach das Maximum aus dir, sei der Beste, sei besser als andere, sei der Erste in allen Situationen, ist natürlich schwierig, wenn Sie eine Gruppe von Menschen haben und jedem das sagen. Es kann ja immer nur einer der Beste und der Erste sein. Das heißt, man kriegt auch immer wieder so eine kleine Frustration für den Selbstwert. Versus, wenn Sie in einer Gesellschaft aufwachsen, wo es heißt, versuch dich optimal in die Gruppe einzubringen, überlege, was dein maximaler Beitrag für die Gesamtgruppe sein kann.
Für dieses Gemeinschaftsgefühl haben viele in einer ökonomisch geprägten Gesellschaft weniger Sinn, so die Hypothese der Wissenschaftler. Der Narzisst, der sich für großartig hält, scheint nach neuen Narzissmusuntersuchungen sogar derjenige zu sein, der in westlichen Gesellschaften einen größeren Erfolg hat. Er wird bewundert. Es wird ihm von anderen eher zugetraut, einen Betrieb oder auch ein Land voranzubringen. Was nicht immer klappt, sagen die Forscher.
Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen, die diesen grandiosen Narzissmus haben, zwar gerne in erster Reihe stehen und gerne die Führung und die erste Position übernehmen möchten, aber wahrscheinlich gar nicht die besten Chefs, Führer, Leiter und so weiter sind.
Ein Problem? Die gesteigerte Selbstliebe und das starke Bedürfnis nach Bewunderung ist nicht immer gleichzusetzen mit einem eigenen guten Selbstwertgefühl. Wer ausgesprochen narzisstisch ist, hat häufig das Empfinden, weniger wert zu sein. Dieses Phänomen zeigt sich besonders in den westlichen Gesellschaften, sagt Aline Vater. Es sei ein täglicher Kampf für die Betroffenen, vor allem dann, wenn sie schon in ihrer Kindheit nicht gelernt haben, auf ihre Fähigkeiten zu vertrauen, vermutet die Wissenschaftlerin.
Welchen Anteil die Erziehung hat, haben wir jetzt in unserer Studie nicht untersucht, aber da gibt es verschiedene Annahmen. Und zwar gibt es eine theoretische Richtung, die sagt, dass Abwertung der Eltern Narzissmus befördert. Das heißt, wenn die Eltern das Kind sehr stark bestrafen oder dem Kind vermitteln, dass es so, wie es ist, nicht liebenswert ist. Das ist die eine Richtung. Und die andere theoretische Richtung geht davon aus, dass elterlich überhütendes Verhalten Narzissmus befördert.
Narzissten lieben nicht nur sich selbst. Zwanghaft suchen sie auch nach der Bestätigung ihrer vermeintlichen Größe und Macht, indem sie andere Menschen abwerten.
Das Wichtige beim Narzissmus ist, Narzissmus funktioniert nur mit einem anderen Menschen. Jemand, der extrem abhängig ist von einem Gegenüber. Der aufgeblähte Selbstwert funktioniert nur, weil er es jemand anders zeigen kann. Und sowas wie zum Beispiel Kränkungen sind dann Angriffe auf den Selbstwert und darum kommen dann so extreme Reaktionen.
Insgesamt sprechen aber die Ergebnisse der Untersuchung dafür, dass gesellschaftliche Faktoren die Ausprägung des Narzissmus beeinflussen. Die westlichen, ökonomisch geprägten Gesellschaften scheinen da leider erhöhte Narzissmuswerte in der Bevölkerung zu fördern, sagen die Forscher. Ein Grund dafür, sich umso mehr in diesen Gesellschaften immer wieder auf bestimmte Werte zu besinnen, findet Psychotherapeutin Aline Vater.
Wollen wir wirklich in einer Gesellschaft leben, wo es wichtig ist, sich von dem anderen abzuheben und sich kompetitiv zu verhalten? Oder wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der Mitgefühl und Zusammenhalt wichtig sind? Ich glaube, das ist so eine große Frage, die man sich auf Basis der Studie vielleicht auch stellen kann.
Das war ein Beitrag von Annette Eversberg. Um Narzissmus ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um einen Wal. Und zwar einen, dem Wissenschaftler das Sprechen beigebracht haben. Dass Wale Geräusche machen können, die sich wie ein Gesang anhören, ist schon lange bekannt. Dass sie aber auch sprechen können, hört sich erst einmal wie ein Märchen an. Tatsächlich haben Wissenschaftler in der vergangenen Woche einen Artikel veröffentlicht, in dem sie schreiben, dass es zumindest möglich ist, diesen Tieren das Sprechen beizubringen. Sie haben es bei einem Schwertwal versucht. Guido Meyer ist der Frage nachgegangen, ob und was das für einen Erfolg hatte.
Andreas Pfander ist Walexperte in Kappeln, zwischen Kiel und Flensburg gelegen, rund 50 Kilometer von der dänischen Grenze entfernt. An der Küste im Norden kann man schon mal den einen oder anderen Schweinswal sehen. Andreas Pfander stand bis zu ihrer Auflösung in Diensten der Gesellschaft zum Schutz der Meeressäugetiere. Auch Schwertwale gehören zu seinem Interessensgebiet.
Wie Sprachverständnis sich entwickelt, ist sowohl den Schwertwalen als auch uns nicht angeboren, sondern das müssen wir erlernen. Die besten beforschte Gruppe sind die, die an der Nordwestküste Amerikas leben. Durch die mütterliche Linie in der Familie sprechen sie einen Dialekt. Diesen Dialekt erlernen die Kinder, die dort in der Familie aufwachsen.
Dialekte unter Walen? Sprechen diese Tiere eine Sprache, Wörter? Könnten sie dann vielleicht auch eine Fremdsprache, die der Menschen, erlernen? Eine ungewöhnliche Frage, die aber Verhaltensforscher im Maryland Aquarium im französischen Antibes beantworten wollten. Sie versuchten dem 14-jährigen Orca-Weibchen Wiki beizubringen, menschliche Wörter, ja, nachzusprechen.
Hallo! Hallo! Hallo!
Übung macht den Meister. Und trotzdem schien das Beibringen von menschlichen Wörtern bei Säugetieren bisher kaum von Erfolg gekrönt gewesen zu sein.
Bello, sag mal Talkshow.
Doch Wiki kann mehr als Bello aus dem Loriot-Cartoon. Auch wenn der Sprechversuch dieses Meerestieres nicht unbedingt als klar ausgesprochenes Hello durchgehen würde, sind deutlich zwei Silben zu erkennen, sowie eine Lautmelodie, die der Vorgabe der Trainerin entspricht.
Das Tier kopiert. Es lernt, ein neues Geräusch zu produzieren, das es noch nie zuvor von sich gegeben hat. Ein Geräusch, das gar nicht vorkommt im natürlichen Lautrepertoire dieser Art.
Der vergleichende Psychologe Josep Call von der University of St. Andrews in Schottland hat wissenschaftlich ausgewertet, was seinen Kollegen in Frankreich gelungen ist, Wiki die ein oder andere Silbe zu entlocken. Bei kurzen Wörtern ging dies besser, genauso wie es dem Schwertwal leichter fiel, Wörter mit möglichst wenig Konsonanten zu imitieren.
Amy! Amy! Amy!
Killerwale und andere Delfine tendieren dazu, neue Geräusche auszuprobieren. Das machen sie spontan, mit dem Kopf aus dem Wasser und genauso unter Wasser. Manchmal konnten wir das beobachten und hören, wenn ihr Kopf aus dem Wasser ragte. Sie sind stimmlich sehr flexibel.
So, they are very vocally flexible.
One, two, three. One, two, three. One, two, three.
Bei uns werden die Laute durch den Kehlkopf, durch die Schlundmuskulatur, durch unsere Zunge und Lippen- und Gesichtsmuskulatur artikuliert. Und bei den Walen ist es so, dass die Laute praktisch in einer Struktur, die oberhalb des Gesichtsschädels sitzt, produziert werden. Dort gibt es verschiedene Luftgänge, durch die sie gehen, und dann gibt es Strukturen, in denen diese Laute produziert werden, und dann wird es über eine Melone nach vorne abgestrahlt.
Ein noch besseres Verständnis für die Walsprache zu entwickeln, könnte für Meeresbiologen entscheidend sein, wenn es darum geht, den Erhalt einer Art zu gewährleisten und ihre Lebensräume zu schützen.
Wir wissen jetzt etwas, das wir bislang nicht wussten. Und je mehr wir über eine Art wissen, desto besser können wir sie in der freien Natur schützen. Wenn wir beispielsweise verschiedene Dialekte von Schwertwalen unterscheiden können, können wir daran die Wanderwege der einzelnen Orca-Gruppen nachvollziehen.
Nur einen Schönheitsfehler hat die Sache. Ja, der Wal sagt Hello.
Aber das ist nichts anderes wie ein Papagei,
findet Walforscher Andreas Pfander. Oder, um es mit Loriot zu sagen,
aber er weiß ja nicht, wovon er spricht.
Und auch Psychologe Josep Call gibt zu,
the whale is not saying hello as greeting you.
Der Wal nutze diesen Laut nicht, um uns zu begrüßen. Er weiß nicht, was er sagt. Er imitiert Laute, ohne deren Bedeutung zu kennen. Doch das könnte sich bei intelligenten Tieren wie Schwertwalen noch ändern. Das wäre der nächste Schritt. Was, wenn Wiki statt der vertrauten Amy demnächst einen anderen Tierpfleger von selbst mit dem Hello-Laut begrüßen würde?
Wenn Wiki das Wort Hallo irgendwann einmal zielgerichtet einsetzt, um eine Interaktion mit einem Menschen in Gang zu setzen, ich denke, dann wären wir der Bedeutung von Kommunikation schon ein großes Stück näher gekommen.
Wiki, der Schwertwal, der zumindest auf Englisch so etwas Ähnliches wie Hallo sagen kann. Guido Meyer berichtete.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Basta encontrar você no caminho. Um filhote. noite de leão, raio na manhã, a lua, arrastando meu olhar.
Angkor Wat. Die wunderschönen, hunderte von Jahren alten Tempelanlagen in Kambodscha sollen vor dem Verfall bewahrt werden. Darum kümmern sich zwei Wissenschaftler aus Deutschland, mit Unterstützung des Bundes, aber auch in Kooperation mit der Denkmalschutzbehörde in Kambodscha. Seit 20 Jahren, Tag für Tag, übernehmen die beiden Forscher, das Ehepaar Leisen, alle Aufgaben, die für den Erhalt der Anlagen nötig sind. Inzwischen sind sie schon als Tempeldoktoren bekannt, denn die alten Bauwerke in Kambodscha sind nicht die einzigen, um die sie sich in den vergangenen Jahren gekümmert haben. Lena Bodewein hat die Leisens besucht.
Betörende Wesen, Nymphen, die auf Lotusblüten schweben, Reihen von Halbgöttinnen, die begleitet von grazilen Armbewegungen zu tanzen scheinen, Apsaras genannt. Dazu Götter, Kämpfer und Schöpfungsmythen, das alles schmückt das berühmteste Bauwerk Kambodschas, Angkor Wat, die Tempelstadt. Einzigartig mit ihren Reliefs, den Miniaturen, den Verzierungen und Bemalungen, selbst noch in entferntesten Ecken und unwichtigsten Türpfosten, ziert sie mit ihren markanten 5 Türmen sogar die Flagge des Landes. Aber ein so einzigartiges Bauwerk aus dem 12. Jahrhundert lockt nicht nur Millionen von Touristen an, sondern macht viel Arbeit. Seit 20 Jahren leiten Professor Hans Leisen und Esther von Plewe Leisen ein Team von Restauratoren. Sie sind hier wegen der Nymphen, der Apsaras, auf die sie Mitte der 90er zum ersten Mal trafen.
Um einfach zu sehen, was ist in diesen Galerien an diesen berühmten Reliefs los. Das war eigentlich sehr schnell klar, dass das etwas ist, was dringend gemacht werden muss. Wir haben hier natürlich diese wunderbaren Apsaras und die sind äußerst gefährdet. Und deswegen haben wir damals entschieden, eben hier die bestimmten Arbeiten an den Apsaras zu beginnen.
Die beiden Leisens gelten als Tempeldoktoren. Sie haben schon in Tempelanlagen in Borobudur in Indonesien gearbeitet, in Ayutthaya in Thailand, jetzt in Bagan in Myanmar. Hier sollen die Geowissenschaftler die Tempel von Angkor vor dem weiteren Zerfall bewahren. Gesund wird der Patient nie mehr, aber sie können sein Ende kunstvoll hinauszögern, wie sie sagen. Sie beseitigen die Schäden, die durch Salzbelastung oder Mikroorganismen entstanden sind, durch Fledermausausscheidungen oder durch eingedrungenes Regenwasser. Seit 20 Jahren wird das Ganze gefördert von der Bundesrepublik. Aber das ist nicht alles, wie Renate Reichert vom Auswärtigen Amt erklärt.
Meistens haben eben diese Projekte, wo es geht, eine Ausbildungskomponente mit dabei. Das heißt, unsere Experten arbeiten immer mit lokalen Leuten zusammen. In vielen Ländern gibt es eben sowas wie Konservierungswissenschaften, Restauratoren, diese Ausbildung gar nicht. Und dann kommen eben die Experten, bilden die Leute aus, schaffen dadurch idealerweise dann Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten für die Leute. So, hier ist ja das beste Beispiel. Ich glaube, momentan sind hier 25 Mitarbeiter mit in dem Projekt von Professor Leisen und seiner Frau.
Das German Apsara Conservation Project hat fast nur kambodschanische Mitarbeiter, geschult in den aktuellen Methoden. Und so sitzt eine Handvoll Männer auf einem Gerüst hoch oben an einem der Türme. Sie klopfen Steine wie Puzzlestücke zurecht, stellen verwitterte Reliefs wieder her, sichern andere Stellen vor dem Auseinanderbrechen. Viele Skulpturen und Gebäudeteile hängen am seidenen Faden. Die sogenannte Schalenbildung ist ein Problem. Unter der festen Oberfläche entsteht durch Hitze, Wasser oder Wind eine weiche Schicht zwischen Außenschale und dem festen Rest des Steines. Sie schwindet immer weiter und am Ende löst sich die feste Oberfläche wie eine Schale ab. Das versuchen die Tempeldoktoren zu verhindern.
Wir fixieren zum Teil große Steinteile oder Schalen mit Glasfaserstäben oder Glasfaserstiften.
Den glasfaserverstärkten Kunststoff dafür bringen sie aus Europa mit, ebenso wie andere Zutaten. Denn sie injizieren zur Festigung anderer Teile des Bauwerks eine eigens entwickelte Mörtelmischung in den Sandstein.
Und das basiert auf einem Bindemittel und einem Zuschlag, so wie auch ein Kalkmörtel. Und als Bindemittel nehmen wir aber, weil der Kalk nicht zum Sandstein passt, nehmen wir ein Produkt, das nennt sich Kieselsäure-Ester. Einfach ausgedrückt, wenn das reagiert ist, bleiben SiO2, amorphes SiO2 übrig.
Um es vielleicht noch einfacher zu sagen, das, was übrig bleibt, ist chemisch identisch mit Quarz, dem Hauptbestandteil des Sandsteins. Die Wassergräben, die die Tempelanlage umgeben und die zahlreichen Kanäle, die sie durchziehen, wurden wahrscheinlich im 12. Jahrhundert genutzt, um die großen Sandsteinblöcke zu transportieren. Sie wurden so bearbeitet und aufeinandergesetzt, dass nur bei ganz genauem Hinsehen eine Fuge zu erkennen ist. Dann erst wurden die Riesenblöcke so behauen, dass die wunderbaren Reliefs zum Beispiel mit den Apsaras entstanden. Hans Leisen deutet auf drei Frauenfiguren, die zu schunkeln scheinen. Tanzmariechen nennt er sie. Gut, das muss er. Schließlich kommen er und seine Frau von der Technischen Hochschule Köln. Deren Vizepräsident Professor Klaus Becker ist zur Feier des 20-jährigen Engagements in Angkor Wat auch da.
Für uns ist eben ein wunderbares Beispiel, wie eben Technik und Kultur zusammenkommen. Bereits vor 20 Jahren haben die Kollegen hier in dem Raum, wo wir gerade stehen, der langen Halle mit den Flachreliefs, mit einer Schlittenaufnahme das Flachrelief aufgenommen und dokumentiert, damals noch mit Analogtechnik. Heutzutage würde man so etwas eben digital machen. Und seitdem ist man eben auch dabei, mit innovativen Techniken erhaltend hier dieses Kulturgut für die Menschheit zu bewahren.
Für die Technische Hochschule passt die Mission mit ihrer Kombination aus Technik und gesellschaftlichem Einsatz perfekt. Aber egal, wie modern die Möglichkeiten sind, hier kommt alles zum Einsatz, was passt. Ob Drohne oder Butterbrotpapier, erzählt Hans Leisen. Das Wichtigste ist ihm und seiner Frau, die Situation erst einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Und manche Tempelteile sind in so schlechtem Zustand.
Eigentlich wissen wir am Anfang gar nicht, was wir da wirklich tun sollen. Ja, das ist, wo man sich langsam annähern muss, wie man so, ich zeige Ihnen oben noch eine, solche Situation überhaupt stabilisieren kann. Ja, und das kann man ganz bestimmt nicht, wenn man schon mit fertigem Rezept hierher kommt und das alles über den Tempel drüber stülpt, gleich wie er aussieht.
Esther und Hans Leisen, die begeisterten Geowissenschaftler, leisten handfeste Arbeit in T-Shirt und blauer Latzhose. 100 Reliefs, ein kompletter Turm und Pavillons sind schon restauriert. 25 verschiedene Tempel werden bearbeitet. Angkor Wat ist nur eine Tempelanlage von vielen rund um die Stadt Siem Reap. Im Lauf von 20 Jahren sind auch viele tanzende Nymphen gerettet worden. Und während unten weiter die Touristen das Bauwerk bewundern, geht die Arbeit auf dem Turm immer weiter.
Lena Bodewein hat die Tempeldoktoren in Kambodscha besucht.
Notizen aus der Wissenschaft.
Multiresistente Keime sind in Deutschland eine wachsende Gefahr. Kranke Menschen mit solchen Erregern sind nur schwer zu behandeln. Tausende sterben jedes Jahr daran. Und sogar bei einem Bad im See kann ein Mensch mit solchen gefährlichen Keimen in Kontakt kommen, wie in 12 Wasserproben nachgewiesen wurde, die der NDR in Flüssen, Bächen und Badeseen in Niedersachsen entnommen hatte. Auch Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts fanden das Ergebnis dieser Untersuchung alarmierend. Das europäische Weltraumlabor Columbus hat am Mittwoch sein 10-jähriges Jubiläum im All gefeiert. Inzwischen sind zahlreiche Experimente in dem Modul der Internationalen Weltraumstation ISS begonnen worden, teilte das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, mit. Das DLR leitete die Entwicklung des Labors und steuert bis heute den Betrieb von einem Kontrollzentrum in Bayern aus. Das Weltraumlabor war am 7. Februar 2008 an Bord eines Space Shuttles zur ISS gestartet. Seit seiner Inbetriebnahme habe es Wissenschaftlern einzigartige Erkenntnisse ermöglicht, erklärte das DLR. Auch der deutsche Astronaut Alexander Gerst wird im Juni während seines neuerlichen Aufenthalts in der ISS wieder mit dem Columbus-Labor arbeiten und Tests zur Erforschung der Schwerelosigkeit durchführen. Glatze AD? Japanische Wissenschaftler haben nach eigenen Angaben tatsächlich ein Mittel gefunden, das gegen Haarausfall wirkt. Dank einer neuartigen Methode gelang es ihnen, die für das Wachstum der Haare verantwortlichen Haarfollikel in Rekordzahlen zu produzieren. Mit Hilfe eines einfachen Silikonöls züchteten sie im Labor aus Stammzellen sogenannte Haarfollikelkeime. Schon binnen weniger Tage hatten sie 5000 davon produziert, eine Menge, die ausreicht, um damit kahle Stellen zu bedecken. Erste Tests am Menschen könnten allerdings erst in 5 Jahren möglich sein. Und weitere 5 Jahre dürfte es dauern, bis das Verfahren, wenn alles klappt, dann wirklich anwendungsreif ist. Am Dienstag ist am US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral die neue Großrakete Falcon Heavy zu ihrem Testflug gestartet. Sie ist 70 Meter lang und kann bis zu mehr als 60 Tonnen Ladung aufnehmen. Für ihren Jungfernflug hatte die Falcon Heavy ein Elektroauto an Bord, um die Eigenschaften der Rakete bei Lastentransportflügen zu prüfen. Das Auto soll mit der Raumkapsel auf einer Erde-Mars-Umlaufbahn gebracht werden und dort möglichst lange bleiben. Im Autoradio soll eine Endlosschleife von David Bowies Welthit Space Oddity laufen, so die eher humorvolle Idee von Elon Musk, dem amerikanischen Visionär und Raumfahrtunternehmer, der die Rakete auf ihre Testmission geschickt hat. Bemannt ist die Falcon Heavy nicht.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Oke Bandixen.
Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Der Smog in großen Städten macht Fahrradfahrern oder Joggern manchmal ziemlich zu schaffen. Wäre es möglich, der schlechten Luft auszuweichen? Zum Beispiel mit einer besseren Tagesplanung? Was so viel heißen würde wie, nicht an Tagen zu joggen, an denen die Luft besonders schlecht zu werden droht. Aber wie lässt sich das vorhersagen? Tatsächlich gibt es jetzt eine neue Luftverschmutzungsvorhersage per App. Plume-App heißt sie. Moritz Pompel hat sie zusammen mit einem Forscher vom Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt in München getestet.
So, eigentlich wollte ich jetzt joggen gehen, aber die Luft ist wieder dermaßen dick heute in der Stadt. Ich will jetzt mal sehen, wie dick. Und dafür gibt es eine neue App, die Plume App. Also, die App runterladen. Ist wenigstens schon mal gratis. So, und jetzt kann ich hier München antippen. Da scheint jetzt eine Wolke, die mir sagt, Moderate Pollution, also mittelmäßige Verschmutzung. Und darunter auf dem Bildschirm ist so eine Kurve eingezeichnet mit dem Verschmutzungsverlauf der letzten Tage und auch mit der Vorhersage für die nächsten 24 Stunden. Und nochmal drunter sind kleine Symbole für Joggen, Radeln, Spazierengehen und draußen sitzen. Die sind gerade alle orange, das heißt nicht unbedingt empfehlenswert, diese Aktivitäten. So, wenn ich jetzt hier in der Kurve nach rechts scrolle, jetzt muss ich mal schnell hier über die Ampel, dann bekomme ich die Vorhersage und da sehe ich, um kurz nach 10 heute Abend wird die Kurve flacher und dann werden auch die Symbole grün, Joggen und Radeln empfehlenswert. Naja, aber was jetzt hinter dieser Verschmutzungskurve steckt? Ich mache mich jetzt mal auf ins Helmholtz-Zentrum. Da gibt es nämlich Spezialisten, die sich mit den einzelnen Abgasbestandteilen auskennen und auch damit, was das eigentlich für meine Gesundheit bedeutet. Ich könnte jetzt radeln, aber naja, zur Sicherheit nehme ich lieber die U-Bahn und den Bus. Hallo, ich grüße Sie, Herr Josef Zürres.
Freut mich, haben Sie hier gut gefunden?
Ja, hat alles geklappt,
das
danke.
Das ist nicht so ganz einfach.
Herr Josef Zürres, Sie sind Spezialist hier am Helmholtz-Zentrum für Epidemiologie und auch dafür zu messen, was eigentlich mit unserer Luft hier in den Städten passiert. Ich würde jetzt mit Ihnen gerne mal kurz diese App mir anschauen, diese Plume-App, die Werte heute in München, ich zeige sie Ihnen mal. Da heißt jetzt gerade, es ist eine Moderate Pollution, also so eine, naja, mittelmäßige Luftverschmutzung. Mhm. Wenn ich hier drauf tippe, in die Mitte auf diese Wolke, dann kommen bestimmte Werte. Da heißt es hier NO2, PM10 und O3, für was stehen die? Auch was mit meiner Gesundheit passiert, wenn ich da unterwegs bin.
Oh, das ist sehr schwierig mit einem Satz zu beantworten. Aber NO2, Stickstoffdioxid, das ist eigentlich der Luftschadstoff, was verursacht ist durch die schlechte Abgastechnik bei Dieselfahrzeugen. Und PM10, das ist sogenannter Feinstaub. Das sind also alle Partikel, die kleine 10 Mikrometer im Durchmesser sind. Und O3, das ist Ozon. Das sind die drei Luftschadstoffe, die eigentlich die größte Relevanz haben, was die Gesundheit betrifft.
Wie schätzen Sie die Werte jetzt aktuell ein? Also NO2, das wäre jetzt heute Nachmittag so bei 42 in München, PM10 bei 18. Was sind denn die Grenzwerte?
Also beim Stickstoffdioxid sind das 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Beim PM10 ist das 50. Zum einen beeinträchtigen sie die Herz-Kreislauf-Erkrankung, das ist vor allem Feinstaub. Und NO2 als gasförmiger Luftschadstoff, Bronchien, Lunge und gerade bei Menschen, die Vorerkrankung haben, beziehungsweise bei Kindern, macht sich das sehr deutlich.
Jetzt liegen dieser App ja Messungen zugrunde, sagt der Hersteller, von 12.000 staatlichen Messstellen. Noch dazu sind Satellitendaten mit dabei. Trotzdem frage ich mich, das sind jetzt Werte für München, zählen die für ganz München oder habe ich unter Umständen im Englischen Garten sauberere Luft, als wenn ich am Stachus entlang fahre?
Man kann eigentlich auch die aktuellen Werte im Internet ablesen und wir könnten das auch überprüfen, ob das stimmt.
Lassen Sie uns mal schauen, ob die App recht hat.
Landesamt für Umwelt. Über 70 ist jetzt an stark befahrenen Straßen und ungefähr 40 im Hintergrund.
Das heißt, diese App hier, die bildet eigentlich nur den Hintergrund ab, wenn ich das jetzt sehe.
Ja,
aber
genau.
An der Landshuter Allee zu joggen, wäre nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Gesundheitlich. Das würde ich Ihnen auch nicht empfehlen. Aber es gibt auch wissenschaftliche Studien, die belegen, dass der Gewinn von körperlicher Aktivität doch größer ist als das, was man erleidet unter der Wirkung von Luftschadstoffen. Das heißt, die Empfehlung ist ganz klar, bei diesen Konzentrationen, die wir hier in mitteleuropäischen Städten haben, ist nach wie vor Joggen, Fahrradfahren nicht verboten und förderlich eigentlich für die Gesundheit. Aufpassen sollte man tatsächlich, wenn man an Herz-Kreislauf-Erkrankung bzw. an Asthma leidet und wie gesagt für Kinder, ältere Personen, aber für Erwachsene, Gesunde kein Problem.
Also lieber sich bewegen als zu viel U-Bahn und Bus fahren oder gar Auto fahren und dick werden dabei.
Auf jeden Fall.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ich da sein durfte und jogge jetzt zurück in die Stadt. Aber nur da lang, wo die Luft möglichst sauber ist. Bloß, wo jetzt diese sauberen Ecken hier sind in der Stadt, das verrät mir die neue App irgendwie nicht. Also, der Nase nach. Mein Fazit für die Blue Map: ganz nett, um sich einen Überblick zu verschaffen, aber Joggen und Radeln deshalb auf nachts zu verlegen, wenn kein Verkehr mehr ist, das ist halt irgendwie auch keine Option.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Moritz Pompel. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Lionel Lueke und Celine Rudolph. Die CD heißt Obsession. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.